Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Miriam C. am Mikrofon. Ein antirassistisches Mitmachbuch haben wir heute im Programm. Geschrieben hat es das netzaktivistische Kollektiv Wir müssten mal reden. Der Musikproduzent Johann Scherer legt seinen zweiten autobiografischen Roman vor. Er erzählt, wie sein Teenagerleben nach der Entführung seines Vaters Jan-Philipp Bremsmar unter strenger Beobachtung, ja, Überwachung steht. Und zu Beginn zu einer Meldung aus dem literarischen Leben. Wie das Lyrikkabinett in München gestern bekannt gab, ist am 20. Januar die Gründerin der Institution, Mäzenin und Lyrikliebhaberin Ursula Heusgen gestorben, im Alter von 78 Jahren. Im Jahr 2003 hatte Ursula Heusgen die Stiftung Lyrikkabinett ins Leben gerufen, aus einem Erbe großzügig finanziert. Und dessen Herzstück wurde bald eine riesige öffentlich zugängliche Bibliothek. Mit mehr als 65.000 Titeln rund um Poesie ist sie heute die zweitgrößte Spezialsammlung Europas. Mit dem Geschäftsführer und Vorstand des Lyrikkabinetts, Holger Pilz, habe ich vor dieser Sendung gesprochen. Ihn haben mittlerweile zahlreiche Kondolenzbekundungen zum Tod von Ursula Heusgen erreicht. Und ich habe Herrn Pilz zuerst gefragt, wie Heusgen darin von Dichterinnen und Dichtern erinnert wird.
Ja, ich glaube, sie wird von den Lyrikerinnen und Lyrikern erinnert als eine sehr warmherzige und sehr herzliche Frau, die humorvoll war, sehr pragmatisch, und pragmatisch heißt eben, sie hat hier und da unterstützt, geholfen, sie hat Kontakte, Beziehungen über viele Jahre und Jahrzehnte gepflegt. Was wir natürlich jetzt hören von den Dichterinnen und Dichtern, ist häufig die Erinnerung an die erste Einladung, und das liegt häufig sehr lang zurück, und viele sagen, ich war damals ganz jung und das war mein erster Auftritt und sie hat mich eingeladen am Anfang in eine Kellerbuchhandlung, die das Lyrikkabinett bei seiner Gründung 1989 war, als ich noch gar keine Möglichkeiten hatte aufzutreten, und ich durfte da vorlesen und sie hat zugehört und sie fand es gut und sie hat die Sache unterstützt. Und diese Unterstützung und diese Offenheit auch für die verschiedensten Lyrikerinnen und Lyriker, für die verschiedensten Töne, die wird, glaube ich, von ganz vielen gesehen jetzt zu diesem Zeitpunkt.
Bis zu ihrem Tod war Ursula Heusgen ja Vorsitzende des Stiftungsvorstands und sie nahm zum Beispiel noch an den Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum des Lyrikkabinetts 2019 teil. Damals war sie ja schon hoch dekoriert mit dem Bayerischen Verdienstorden, Bundesverdienstkreuz am Bande, Ehrensenatorin der Münchner Universität. Wie haben Sie denn, Herr Pilz, Ursula Heusgen erlebt in der Zusammenarbeit oder bei diesen zahlreichen Lesungen, die Sie jetzt gerade genannt haben?
Also bei den Lesungen war es immer die Neugier, die sie angetrieben hat. Sie hat sich immer sehr gefreut über die Lesung. Wenn wir Veranstaltungen hatten, dann war das eigentlich das Schönste und das war das Highlight der Woche, weil man etwas Neues kennenlernte und weil man sich darüber austauschen konnte. Das hat sie einfach sehr gemocht, weil das war ihre Sache. Es gab andere Dinge, die waren ihr schrecklich unangenehm, und das waren eben offizielle Ehrungen und Würdigungen. Und sie war einfach sehr bescheiden, und das waren Momente, die ihr eigentlich nicht so angenehm waren. Es war aber dann trotzdem so, wenn es eine solche Ehrung gab oder es gab diese große Festveranstaltung, die wir hatten zum 30-jährigen Jubiläum, dann hat sie das natürlich bewegt. Und häufig hat sie dann hinterher gesagt, naja, nun, vielleicht gibt es ja doch einige Leute, denen es etwas bedeutet. Also das war eine große Bescheidenheit, aber auch eine Rührung darüber und natürlich eine Freude und Genugtuung, wenn sie gemerkt hat, sie konnte viele Menschen mit dem, was sie begeistert, erreichen.
Höchst bescheiden war sie ja auch, was ihre Kenntnis zeitgenössischer oder überhaupt Lyrik anbelangt. Sie bezeichnete sich bis zuletzt selbst als einfache Liebhaberin. Das klingt ja auch höflichst untertrieben.
Das ist natürlich auch ein Understatement. Es trifft aber den Kern erstmal. Es ist eine Liebe und eine Leidenschaft gewesen. Sie hat eben gerne gelesen und sie wollte nicht alleine lesen. Sie wollte die Dichterinnen und Dichter kennenlernen und hat die eingeladen. Sie hat am Anfang ja die Buchhandlung gegründet und hat gesagt, wir haben uns damals hingesetzt und ich habe den Katalog lieferbarer Bücher genommen und alles, was Lyrik war, das habe ich bestellt. Ich hatte keine große Expertise, aber ich wollte das alles einmal ja auch in der Hand haben. Die Bücher, die haptischen Bücher, die waren ja eben auch wichtig. Aber sie hatte einen sehr unakademischen Zugang und hat sich aber eben sehr gefreut, wenn sie neue Dinge kennengelernt hat und die dann eben auch von anderen, die mit moderiert haben, so in einen Zusammenhang gerückt wurden. Und natürlich hat sie darüber eine unglaubliche Kenntnis aufgebaut. Das hat sie aber nicht vor sich hergetragen. Aber sie kannte natürlich wahnsinnig viel, sie hat wahnsinnig viel gelesen und hatte eben das große Privileg, dass sie viele der Lyrikerinnen und Lyriker auch persönlich kannte und diese Freundschaften gepflegt hat. Aber sie hatte einen unakademischen Zugang und war gleichzeitig dabei eben auch sehr offen. Also wir haben ja auch viele internationale Autoren eingeladen. Sie hatte da eine große Wertschätzung auch gegenüber anderen Sprachen, auch gegenüber Dingen, von denen sie gesagt hat, das verstehe ich eigentlich nicht wirklich oder das steht mir etwas ferner, ich weiß nicht. Dann wusste sie eben, es geht nicht nur um den persönlichen Geschmack, sondern es geht eben auch darum, Dinge zuzulassen, die sicher ihre Berechtigung haben, auch wenn das jetzt vielleicht nicht den persönlichen Geschmack betrifft.
Wie setzen Sie jetzt in Zukunft beim Lyrikkabinett München Ursula Heuskens Arbeit und Leidenschaft fort?
Also wir haben natürlich eine starke Motivation, einfach das fortzusetzen, was sie angetrieben hat, weil das war ihr größter Wunsch, dass es weitergeht. Und das ist uns natürlich eine Verpflichtung und sie hat auch dafür gesorgt, dass es weitergehen kann, dadurch, dass sie die Stiftung gegründet hat. Insofern sind wir natürlich traurig und wir trauern und können es eigentlich kaum fassen und merken, wie uns das fehlt, dass sie hier ist. Aber wir alle wissen, dass wir jetzt erst recht weitermachen müssen.
Das sagt Holger Pils, Geschäftsführer und Vorstand des Lyrikkabinetts in München, zum Tod von Ursula Heusgen. Die Lyrikvermittlerin und Förderin starb vor 2 Tagen im Alter von 78 Jahren in München. Im März 1996 wurde der Hamburger Philologe und Sozialforscher Jan Philipp Remsmar auf seinem Grundstück entführt. Nach 33 Tagen Gefangenschaft wurde er gegen ein Lösegeld in Millionenhöhe freigelassen. Schon ein Jahr später erschien unter dem Titel Im Keller Remsmars Erinnerungen an dieses Verbrechen. Mehr als 20 Jahre dauerte es, bis auch sein Sohn Johann Scherer seine Perspektive veröffentlichte. Scherer war zum Zeitpunkt der Entführung 13 Jahre alt. Wir sind dann wohl die Angehörigen, hieß Scherers erster autobiografischer Roman von 2018. Und im zweiten, Unheimlich nah, erzählt Johann Scherer, heute ein erfolgreicher Musikproduzent, jetzt weiter. Shirin Suchitrawalla stellt das Buch vor.
Seinen Debütroman hat er seinen Eltern gewidmet. Das neue Buch ist für die, die wissen, wie es war. Vermutlich handelt es sich wiederum um seine Eltern, seinen Vater Jan Philipp Remsmar und seine Mutter Ann-Kathrin Scherer. In »Wir sind dann wohl die Angehörigen« erzählte Johann Scherer von den langen Tagen der Entführung seines Vaters im Jahr 1996. In »Unheimlich nah« schildert er, was danach geschah. Aus der Befürchtung, dass sein Leben niemals wieder so sein werde wie vor der Entführung, ist Gewissheit geworden. Rund um die Uhr hat der Sicherheitspersonal auf den Fersen.
6 Jahre nach meiner ersten Klassenfahrt im Gymnasium, 3 Jahre nach der Entführung meines Vaters, 1 Jahr vor der Jahrtausendwende, war ich nirgendwo mehr allein. Ich bewegte mich in einem Ring professionell organisierter Sicherheit, den ich immer weiter zu dehnen versuchte. Wie ein angeschlagener Boxer, der sich in die Seile fallen lässt, versuchte ich, die Unnachgiebigkeit meiner Bewacher aufzuweichen.
Es gibt Schlimmeres, könnte man meinen. Doch Johann Scherer versteht es, den Verlust der Privatsphäre als unheimlichen Zustand zu schildern. In seinem Fall kommt erschwerend hinzu, dass er sich in der Pubertät befindet und wie die meisten Teenager nach Freiheit und Unabhängigkeit strebt. Ein mit 24-Stunden-Überwachung schlecht zu vereinbarendes Streben. Spontanität, Fehlanzeige. Scherers Roman setzt im Jahr 2003 ein. Der Ich-Erzähler ist erwachsen geworden und befindet sich noch immer in den Fängen der Ereignisse von damals. Rückblickend fasst er die entscheidenden Jahre nach der Entführung zusammen. Wer das liest, mag sich zunächst über den enormen technischen und finanziellen Aufwand der Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Familie wundern. Relativ spät wartet der Autor mit der Information auf, dass die Gefahr einer abermaligen Entführung erfahrungsgemäß immens hoch sei. Unheimlich nah, firmiert als Roman, doch die Parallelen zur eigenen Biografie von Johann Scherer liegen auf der Hand. Viel von der Faszination dieser Geschichte ergibt sich aus dem Umstand, dass nur wenige sie erzählen könnten. Doch es hieße, den Roman zu unterschätzen, wollte man ihn auf das Alleinstellungsmerkmal der tatsächlich miterlebten Entführung festnageln. Es ist vielmehr seine erzählerische und psychologische Kraft, die ihn besonders macht. Die Sicherheitsleute werden für das Einzelkind Johann zu Ersatzvätern und Brüdern. Der Junge fängt an, ihnen nachzueifern, trägt ab sofort auch Schwarz und schwere Stiefel.
Ich verbrachte nun jede Minute meines Lebens in Begleitung dieser Männer. Wir unterhielten uns, scherzten und ich begann, mich mit ihnen anzufreunden. Sie waren das Gegenteil meiner Eltern und somit Menschen, die mich extrem faszinierten. Auf den ersten Blick schienen sie die perfekte Hilfestellung für die Abnabelung von den Eltern zu sein. Auf den zweiten Blick wurde es aber gleich unerträglich kompliziert.
Im Buch erlebt Johann Scherer die erste Liebe und Küsse, die nach Erdbeer-Lipgloss und Zigarettenrauch schmecken. Immer wieder streut er Jugendslang und Songtexte in seine Erzählung. Refrains, die sein damaliges Lebensgefühl in Worte packen. Über allem dräut die Frage, wer bin ich? Die Beantwortung geht nicht ohne Redundanzen vonstatten. Manch ein Gedanke wiederholt sich, etwa der nach der Größe der Bedrohung angesichts der aufwendigen Sicherheitsmaßnahmen. Scherer erzählt auch davon mit untergründigem Witz, immer nach der Devise, dass Humor ein wichtiges Mittel der Traumabewältigung sei, wie es in »Wir sind dann wohl die Angehörigen« hieß. Wie dort erzählt Scherer auch in »Unheimlich nah« von der Tektonik einer besonderen Vater-Sohn-Beziehung. Das, was für den Vater Bücher, Lesen und Schreiben bedeutet, ist für den Sohn das Musikmachen, Gitarren, Verstärker. Zwei Welten zwar, aber dasselbe manische Verlangen. Der Vater erscheint im neuen Buch als gleichzeitig präsente und abwesende, zusehends kränkliche Einsiedlerfigur, die Scherer mal brutal, mal zärtlich in den Blick nimmt.
Ich hatte meinen Vater nie rennen gesehen. Wenn ich ihn früher mal aufgefordert hatte, schneller zu laufen, sah es aus, als ob seine Knie aneinander festgebunden wären. Und jetzt schien er die Möglichkeit, dies noch zu lernen, gänzlich verloren zu haben. Ein Gentleman, pflegte er zu sagen, rennt nicht.
Die meiste Zeit des Buches kreist das erzählende Ich um sich selbst und zeichnet den Weg von einem zarten Jungen zu einem exzentrischen Erwachsenen nach. Es ist auch die Geschichte einer Herkunft, die sich mental zu den klassenbewussten Erzählungen à la Didier Eribon fügt. Johann Scherer ist zwar kein Arbeiterkind, aber eines, das weiß, was Scham bedeutet und wie es sich anfühlt, angestarrt zu werden, nicht weil man etwas machte, sondern weil man etwas war.
Shirin Sochitravala über Johann Scherers zweiten autobiografischen Roman »Unheimlich nah«, erschienen ist er im Piper Verlag in München. Bücher soll man in der Regel lesen. Na klar, nur in dieses Buch, da darf man auch reinschreiben. Man soll es sogar. Denn Dear Discrimination ist ein antirassistisches Mitmachbuch. Es bietet einerseits Informationen über Rassismus, über Hautfarbe und Machtstrukturen, über Empathie und Solidarität mit negativ von Rassismus betroffenen Menschen. Andererseits stellt das Buch aber auch immer wieder Fragen und lässt Platz für eigene Gedanken und Antworten der Lesenden. Geschrieben hat Dear Discrimination das netzaktivistische Kollektiv Wir müssten mal reden. Mit Julia, einer der drei Frauen von Wir müssten mal reden, habe ich vor dieser Sendung gesprochen. Und warum reicht es gerade bei einem Buch über Rassismus eigentlich nicht, es nur zu lesen? Das war meine erste Frage.
Antirassismus ist ja ein stetiger Prozess, in dem wir uns alle befinden. Also es ist nicht nur so, dass wir sagen, wir sind in Anführungsstrichen die Lehrerinnen und wir bringen den LeserInnen was bei, sondern wir sind auch in unserem ganz eigenen individuellen Prozess und wir alle sind auf unterschiedlichen Strecken auf diesem Prozess. Und deswegen ist es so wichtig, sich immer mehr zu informieren, sich immer weiter zu informieren, weil sich die Debatte natürlich auch stetig ändert und wir Neues dazulernen, Neues hinzukommen. Viele Wörter, die wir auch im Buch benutzen, kommen aus dem US-amerikanischen Raum und dafür gibt es ja auch einen Grund. Jetzt, wo sich diese Antirassismus-Debatte in Deutschland natürlich auch weiterentwickelt, finden wir hier auch neue Begriffe, hier neue Wege, damit umzugehen und antirassistische Prozesse zu beschreiben. Und deswegen ist es wichtig, dass man nicht einfach ein Buch liest und sagt, damit ist es getan, sondern muss sich stetig weiterbilden und versuchen, seine eigenen internalisierten Rassismen und natürlich auch andere Diskriminierungsformen zu erkennen und auch langfristig bekämpfen zu können.
Ihr Buch Dear Discrimination, das möchte vor allem weißen LeserInnen dabei helfen, ein Ally zu sein. Schreiben Sie, eine Verbündete, ein Verbündeter für Menschen, die negativ von Rassismus betroffen sind. Wie geht das denn?
Allyschaft ist natürlich immer ganz individuell. Je nachdem, was Menschen machen können, welche Ressourcen ihnen zur Verfügung stehen. Natürlich auch, wo sie leben, wie sie leben. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass man guckt, okay, wie kann ich negativ Betroffene unterstützen? Was kann ich machen, um ein Teil davon zu sein, Rassismus strukturell und institutionell abzubauen? Kann ich beispielsweise mein weißes Umfeld aufklären und auch das Buch weiter verschenken oder andere Bücher und dort mehr Druck machen? Kann ich in meiner Schule, in meiner Universität mit der Lehrerinnenschaft darüber sprechen, was in der Schule sich verändern muss? Das gibt alles so Sachen, die man individuell machen kann, je nachdem, wo man ist, um auch einen Teil dazu beizutragen, dass Rassismus sich strukturell abbaut oder wir Rassismus strukturell abbauen.
Ein paar von diesen Tipps, eine Liste mit 12 Tipps, haben Sie auch im Buch zusammengestellt, wie man sich eben mit negativ Betroffenen von Rassismus verbünden kann. Und ein Tipp in dieser Liste lautet: Erwarte keine Anerkennung. Ist das Ihrer Erfahrung nach oft der Fall?
Ja, also wir machen tatsächlich schon oft, und das ist ja auch natürlich einerseits nachvollziehbar, dass Menschen natürlich auch, wenn sie denken, dass sie etwas Gutes vollbracht haben, auch eine Anerkennung dafür wollen, aber schiebt den Fokus natürlich vom eigentlichen Thema weg und von negativ Betroffenen weg. Also macht natürlich den wahren Grund, wieso wir Antirassismus brauchen, verwaschen. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass selbst wenn man, und das kann man ja niemandem verwehren, wenn man stolz auf sich selbst ist, dass man versucht, nicht das auf negativ Betroffene abzuladen. So nach dem Motto, ja, ich bin total der Ally, ich habe das und das schon gemacht und ich war auf diesen Demos und ich war in diesem Workshop und ich habe gestern meiner weißen Kollegin gesagt, dass ihr Rassismus nicht in Ordnung ist. Es geht einfach nur darum, Last von negativ Betroffenen abzunehmen und diese ihnen nicht aufzuladen. Deswegen ist es halt so wichtig, immer den Fokus zu bedenken und wer im Mittelpunkt dieser Bewegung steht. Und das sind negativ Betroffene.
Am Ende von Dear Discrimination fordern Sie explizit zum Feedback auf und nennen auch eine eigene E-Mail-Adresse dafür. Haben Sie schon Rückmeldungen bekommen zu dem Buch?
Ja, wir haben viel Rückmeldungen auf beispielsweise Instagram, unserer Hauptplattform, erhalten sozusagen, wo auch viele Leute sehr begeistert davon waren und uns Feedback gegeben haben, dass die Sprache auch sehr einfach ist, was uns sehr wichtig war, dass nicht nur AkademikerInnen das Buch lesen können oder Menschen, die bestimmte Fachgriffe kennen oder schon das Thema sich eingelesen haben, sondern dass jede Person, egal ob 15 oder 50 oder 70, sich das Buch in die Hand nehmen kann und das lesen kann. Natürlich haben wir dann am Ende auch ein kleines Glossar, wo wir viele Begriffe, besonders die Anglizismen, die wir im Buch verwenden, erklären. Und wir haben auch oft die Rückmeldung bekommen, dass das Buch, weil es geht nicht speziell um Kolonialismus und es geht nicht um beispielsweise anti-indigenen Rassismus speziell, sondern es geht mehr darum, wie gehe ich mit meinen eigenen Gefühlen um? Wie gehe ich mit den Gefühlen von negativ Betroffenen um? Wann erkenne ich, dass etwas nicht in Ordnung ist? Zum Beispiel, wenn es um kulturelle Aneignung geht. Und wir haben dann auch oft die Rückmeldung bekommen, dass das Buch auch sehr gut einsetzbar ist für andere Themenbereiche wie Fettfeindlichkeit, Sexismus, weil es einfach einen allgemeinen Guide dafür gibt, wie man für negativ Betroffene seine Allyschaft verbessern kann.
Das sagt Julia vom Instagram-Kollektiv Wir müssten mal reden über das Mitmachbuch Dear Discrimination. Hannah Mark hat es illustriert und erschienen ist es im Berliner Mikrotext Verlag. Mit einer neuen Erntemaschine für den Tiefseebergbau, genauer für den Abbau von Manganknollen, geht es hier im Programm nach den Nachrichten weiter in der Sendung Forschung aktuell. Vom Büchermarkt war es das für heute. Am Mikrofon war Miriam C.